Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Wir nehmen Sie gleich mit in die wundersame Welt des Regisseurs Wes Anderson, berühmt für seine skurrile Ästhetik und seine eigenwilligen Kosmos.
Nachwuchssterngucker und Raumkadetten. Jedes Jahr feiern wir den Asteroidentag. In Erinnerung an den 23. September 3007 vor Christus, als der Arid Plains Meteorit auf der Erde einschlug.
Das war aus Asteroid City von Wes Anderson. Eine Ausstellung in London gewährt jetzt Blicke ins Archiv des Meisters. Thema unter anderem jetzt im Kompressor. Außerdem die neue HBO-Serie I Love L.A. mit Rachel Sennott wird hier besprochen und kritisiert. Herzlich willkommen. Wenn Sie schon mal einen Wes Anderson-Film gesehen haben, dann kennen Sie diese unverwechselbare Ästhetik, perfekte Symmetrie, Pastellfarben, choreografierte Szenen. Das ist alles ziemlich künstlich, surreal, durchgestylt. Asteroid City zum Beispiel, aber auch Isle of Dogs oder Budapest Hotel. Absolut Social-Media-tauglich natürlich und auch ein eigener Kosmos, dessen Entstehung man sich jetzt im Designmuseum in London genauer anschauen kann. Wes Anderson The Archives, das ist eine umfassende Retrospektive mit über 700 Objekten aus dem persönlichen Archiv des Regisseurs. Und Jaya Mirani war für uns dort.
Dieses Gemälde, Jüngling mit Apfel, ist unbezahlbar, ist dir das klar?
Ich gratuliere, Monsieur Gustave.
Wie ziehen wir noch eins überwiegendes Mistkerz?
Ist es besonders schön?
Unbeschreiblich.
In Wes Andersons Grand Budapest Hotel hängt das Gemälde im Renaissance-Stil im Anwesen von Tilda Swintons Madame D., ein hunderte Jahre altes Meisterwerk.
Kann ich es sehen?
Ja, wieso nicht?
In der Realität wurde Jüngling mit Apfel 2012 gemalt von Matthew Taylor und ist jetzt für alle Öffentlichkeit im Designmuseum in London zu sehen. Es ist eines der über 700 Requisiten und Kostüme, die hier aus Regisseur Wes Andersons persönlichem Archiv gezeigt werden. Eine Zeitreise durch Andersons gesamtes Werk, von seinem ersten Kurzfilm 1993 bis zu dem dieses Jahr erschienenen The Phoenician Scheme. Jedes handgefertigte Element, jede noch so flüchtig sichtbare Requisite bewahrt er in Kent auf. Kuratorin Johanna Eggemann-Ross hat über 2 Jahre diese Archive durchforstet und ausgewählte Objekte nach London gebracht.
Wir wollten Momente schaffen, die wie Vignetten funktionieren, mit sehr leicht erkennbaren Elementen eines Films. Jeder Bereich hat daher einen zentralen Punkt, an dem eine Sammlung von Kostümen und Requisiten aus dem Film gezeigt wird, sodass man das Gefühl hat, in die Filmwelt einzutauchen.
Die Ausstellung ist nicht nur Filmretrospektive. Neben den bekannten Requisiten finden sich auch persönliche Objekte. Zum Beispiel eine Zeichnung, Geburtstagsgeschenk von Andersons Bruder Eric. Sie zeigt einen Mann mit präzisen Gewohnheiten, mit dem immer gleichen Mittagessen, penibel ausgewählter Kleidung bis runter zu den Karosocken in den roten Sneakern. Da sind die Notizbücher, in denen Anderson mit charakteristisch ordentlicher Handschrift Szenen entwirft und Dialoge notiert. Viel mehr als Wes Anderson selbst steht im Zentrum der Ausstellung aber das Talent seiner MitarbeiterInnen. Einer davon ist Ab Rogers, der Andersons Ausstellungen designt. Mit seinem knallig-orangenen Mantel und passender, schief sitzender Mütze auf dem Kopf sieht er fast selbst aus wie eine Figur aus Andersons Filmen.
He really believes in the artist behind the work.
Es sind all diese Handwerker, die hinter den Filmen stehen, von den Puppenspielern bis zu den Autoren, den Schauspielern, den Kostümen bis zu den Kunstobjekten. Und die Loyalität, die Wes hat, die schafft diese richtige Art von Familie aus Kreativen. Und hier stellen wir ihre Werke aus. Es gibt nicht viele Ausstellungen, zu denen man kommt, wo man eine Rakete haben kann, einen Krater, einen Zug und sehr viele Hunde.
Lots of dogs.
Highlights sind definitiv die liebevoll designten Stop-Motion-Puppen von Fantastic Mr. Fox und Isle of Dogs, gemacht von Andy Gent. Anderson arbeitet teils über Jahrzehnte mit denselben Menschen, mit Komponist Alexandre Desplat, Kostümdesignerin Milena Canonero und Simon Weisse aus Berlin, verantwortlich für eines der bekanntesten Objekte aus Andersons Filmen.
The beautiful pink model.
Das wunderschöne rosa Modell des Grand Budapest Hotels ist das Grand Budapest Hotel. Es existiert nicht in Wirklichkeit. Es wurde nie versucht, einen realen Drehort zu finden. Das einzige Grand Budapest Hotel ist dieses Modell hier, das der deutsche Modellbauer Simon Weisse in Berlin geschaffen hat.
Seitdem arbeitet Weisse mit dem Regisseur, Zum Beispiel an den Automaten aus dem Film Asteroid City, die Martini, Schokolade oder Munition verkaufen. An allen Objekten zeigt sich Andersons Besessenheit für Details. Die Ausstellung gibt die Möglichkeit, all diese Feinheiten zu bewundern. Aber die Objekte sind dazu geschaffen, eine Welt zu animieren, ihr Leben einzuhauchen und aus dem Kontext gerissen, an den braun-roten Wänden des Designmuseums eingefroren, wirken sie seltsam leblos. Was in der Ausstellung allerdings deutlich wird und was Kuratorin Johanna Eggemann-Ross betont:
Die Art und Weise, wie diese Ausstellung aufgebaut ist, gibt einen Einblick, wie Anderson an seine Filme herangeht. Es geht darum, fiktive Welten zu erschaffen, die unserer Welt ähneln, aber nicht exakt so sind. Und ich denke, er tut das, indem er neue Objekte, neue Erfindungen heraufbeschwört, wie den Jaguarhai aus Die Tiefseetaucher. Das ist kein real existierendes Lebewesen. Und genau dadurch entsteht dieser besondere Humor.
Die Arbeit, die im Designmuseum in London gezeigt wird, ist bemerkenswert physisch. Vieles penibel handgemacht. Es ist ein Einblick darin, wie Wes Anderson seine Filme konzipiert. Kitschig und verspielt, voller Witz und Nostalgie. Man kann müde werden von der unaufhörlichen Schrulligkeit. Man kann sich aber auch verzaubern lassen von der schieren Hingabe an das Handwerk, an die Illusion.
Die Wes Anderson-Ausstellung im Designmuseum in London. Ein Trip durch rund 25 Jahre, in denen im deutschsprachigen Journalismus so wild und kompromisslos geschrieben wurde wie niemals zuvor und nie mehr danach. Ja, Zitat aus einem Buch, wenn das mal keinen Appetit macht, auf Gegenwart machen, eine Oral History des Popjournalismus. Da geht es um eine Rückschau auf die Zeit des neuen Schreibens in Magazinen wie Spex, Wiener und Tempo, als Ende der 70er und in den 80er Jahren da eine neue Art des Schreibens eben entstand. Und genaueres wird uns jetzt Kompressorredakteur Hartwig Fenz erzählen, der das Buch gelesen hat. Hallo.
Hallo Max.
Also was war dieses Neue an dem Schreiben damals und wieso lohnt sich deshalb auch die Rückschau?
Ja, da kann ich gleich mal mit einem Zitat anfangen aus dem Buch. Das kommt nämlich von Hans Nieswand, der früher Spex-Redakteur war und heute DJ ist. Der sagt in dem Buch, Popschreiber waren Pop-Produzenten mit eigenem Recht. Sie schrieben nicht über Pop, sondern machten Pop durch ihre Texte. Also selber Pop-Produzenten. Pop war ja damals so für den Kulturjournalismus Unterniveau, fand nicht statt, war sozusagen Paria. Und dann gab es ein Musikmagazin wie Sounds parallel, die hatten auch eine Gegenkultur, aber eine ganz andere Gegenkultur. Da ging es halt um aus der Rocktradition, aus den 60s, Rock mit Schweiß und ungewaschen, platt gesagt. Und dann kam eben Punk. Sounds wurde von Leuten wie Dietrich Dietrichsen und Alfred Hilsberg übernommen. Die haben da einen Cut gemacht, punkmäßig, gerade auch im Schreiben. Zum Beispiel ging es dann um nicht mehr um Peace, sondern um Konfrontation. Beleidigungen wurden en vogue, auch gegen andere Schreiber. Pose und Stil waren dann hochwichtig. Da wurde demonstrativ gefeiert, Sachen wie Oberfläche, Mode, Kälte, Härte der Großstadt, Künstlichkeit. Die neue Losung war, Pop als Thema intellektuell relevant zu finden und im Prinzip das Wichtigste auf der ganzen Welt auszurufen. Und das war eben der Ausgangspunkt, ist der Ausgangspunkt von dem, was Erika Tomala hier unter Popjournalismus begreift.
Mhm. Und also eine spannende Epoche sozusagen. Und um welche Zeitschriften und Schreiber geht's konkret?
Ja, für Deutschland hat diese Phase begründet die Stadtmagazin, also Tipp in Berlin, Stadtrevue, Köln, Szene Hamburg. Dann kamen Spex und Sounds als Musikmagazine, sowas wie Mode und Verzweiflung war auch wichtig. Und dann nimmt sie die sogenannten Zeitgeist-Magazine, also Tempo und Wiener, das frühe SZ-Magazin, das Jugendmagazin Jetzt und die deutsche Ausgabe von Vanity Fair aus den Nullerjahren, wenn sich da noch jemand dran erinnert. Mhm. Von den Interviewten, da rassel ich jetzt mal ein paar Namen rum, das sind namhafte: Maxim Biller, Giovanni De Lorenzo, Max Gold, Christian Krach, Dietrich Dietrichsen, Hans Nieswand, Ulf Poschardt, Moritz von Uslar, Thomas Meinecke und so weiter und so fort.
Nur Männer.
Was fällt uns auf? Genau, nur weiße deutsche Männer. Mhm. Es kommt auch wirklich eine Schar von Frauen vor, aber die Stars sind eben die Großkotze und die Großkotzigkeit, die hat einen ganz hohen Stellenwert in diesem Buch.
Die Frage, wie selbstironisch oder selbstkritisch das dann daherkommt, wenn die Macher eben von damals dann über sich und ihr Schaffen sprechen. Also würdest du sagen, hauptsächlich Nabelschau oder auch Selbstkritik?
Ja, Nabelschau in erster Linie, und zwar laut und arrogant. Und ist aber beim Thema wahrscheinlich auch nicht, bei den Leuten auch nicht zu vermeiden. Man redet über sich selbst, die anderen im Milieu und die anderen Zeitschriften. Das ist so bei Oral History. Was man mitkriegt, ist aber, wie beseelt und geradezu besessen sie waren von ihrer Vision, auch von einer Mission, auf der sie waren, immer so in Gegnerschaft zu den etablierten Magazinen wie Spiegel und Stern. Da war, hatte man so eine Art Gegen- oder Antijournalismus quasi ausgerufen. Und die Unprofessionalität und fehlende Ausbildung, das war im Zweifel kein Problem, sondern eine Tugend. Das war ein Reservoir. Und allen gemein ist, die hier sprechen, dass das so gesehen wird, und im Rückschau wird natürlich auch ein bisschen Rebellentum verklärt, aber das ist eben so, wie gesagt, bei so einer Oral History.
Mhm. Also das Gemeinsame zwischen denen, andererseits gab es eben, du hast es auch leicht angedeutet, Konkurrenz und Gegnerschaft unter den Magazinen.
Ja, ganz wichtig, Gegnerschaft. Das Buch wird hier davon, aus meiner Sicht, von zwei Philosophien geprägt, und Abgrenzung ist eben insgesamt hochwichtig für das ganze Milieu. Das ist auch wichtig, heute nochmal klar zu machen. Eine entscheidende Stelle in dem Buch ist eine Aussage von Diederich Diederichsen, der ja Chefideologe war von Spex damals. Der spricht von einem Zwei-Fronten-Krieg eben gegen die alte Gegenkultur in Sounds, Hippie und Rock. Andererseits aber auch gegen den neuen Mainstream, wie er sich ausdrückt. Tempo und andere Zeitschriften griffen die Idee auf, dass produktförmiger Pop die neue Gegenkultur ist, bauten das aber zu einem rein affirmativen Kulturpropaganda um. Tempo war für uns deshalb ein Feind, wobei Tempo natürlich noch die qualifiziertesten von dieser Fraktion waren. Zitat Ende. Spex war ja eine Musikzeitschrift. Unter Diederichsen hat man das Schreiben über Pop aber damals radikalisiert und radikal auch sich nicht mehr um die Leser gekümmert. Unverständlichkeit war im Zweifelsfall auch eher eine Tugend. da gab es zum Beispiel aber eine der wenigen Frauen, die so Stars waren und der hier gehuldigt ist, Clara Drexler. Die hat sozusagen allen Konventionen beim Schreiben und auch überhaupt allem den Mittelfinger gezeigt. Spex war politisiert, die hatten eine Doktrin, ich meine das hier auch gar nicht negativ gemeint. Da war immer klar, wo sie standen, welche Position sie haben. Spex war eine Zeitschrift, die viele Leute, mich eingeschlossen, wie man vielleicht merkt,
leicht,
sehr stark sozialisiert hat. Man hat die Zeitschrift dann phasenweise von vorne bis hinten durchgelesen. Spex hat auch in den 90ern interessanterweise eine Wende vollzogen unter dem Eindruck von Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda in den Pogromen, aber auch durch die neue Welle von Feminismus, auch von Rassismuskritik, die man so an Hip-Hop hochgezogen hat. Da gibt es ja auch einerseits diesen Sexismus, andererseits die schwarze Befreiung. Da hat man eben auf eine neue Gegenwart reagiert.
Mhm, natürlich alles die wichtigen Diskurse, aber vielleicht, dass wir nochmal den Unterschied klar kriegen zur, ja, zum Establishment, also zur Tempo etwa damals.
Ja, was Tempo und später SZ-Magazin, später dann noch Vanity Fair gemacht haben, das war eben genau das Gegenteil. Das war Pop-Journalismus eben ohne Politisiertheit, Standpunkt, Position, auf der man so seinen Hintergrund aufgebaut hat. Das waren so die Tugenden von Leuten wie Maxim Biller und Ulf Poschardt, die hier in ihren Aussagen in dem Buch das auch einfach nur nochmal reproduzieren, dass man halt diesen Affekt hatte, anti-kleinbürgerlich zu sein, im Sinne von Spießer verhöhnen, Helmut Lang-Anzüge tragen, poserig, großkotzen und dann sowas wie ein Chefredakteur als irres Genie. Da sind sie eben halt mit ihrem Radikalismus, also mit ihrem geposteten Radikalismus eben auch stehen geblieben. Mhm. Heute immer noch, heißt es immer noch Porsche, Ferrari, Kleingärten niedermachen und dann das für Pop und Punk halten. Wobei es da aus dieser Ecke, aus diesem Camp auch schon so spitzenmäßige Anekdoten gibt. Da gibt es zum Beispiel den SZ-Magazin-Chefredakteur Christian Kämmerling, der dann mal so eine Redaktionssitzung aufgemischt hat und gesagt hat, man müsste doch mal irgendwie rausgehen und mit einer Machete einen Dackel durchhauen. So einfach mal so um die,
da wäre
um einfach mal so die Stimmung zu zu befeuern.
Gibt es heute eine Klage vom Tierschutz wahrscheinlich.
Ja.
Naja, also ich merke schon, das Buch ist offenbar gut geeignet, um diese Kämpfe damals nachzuvollziehen, um die Stars von damals, sowohl auf der einen auf der anderen, nochmal zu rekapitulieren und sich vielleicht auch anzuschauen, was sie heute machen. Vielleicht, dass wir es auch nochmal klarkriegen, warum ist diese Ära unwiederbringlich zu Ende gegangen?
Ja, das ist dann entscheidend durch die Digitalisierung am Ende vollzogen worden. Da sind einfach auch die Anzeigen weggebrochen. Pop ist auch irrelevanter geworden durch Streaming-Dienste und durch YouTube und so weiter. Da kannst du halt alles haben aus allen Epochen und allen dem ganzen Globus. Das ist dann irgendwo auch so ein bisschen egal. Alles sind eine Riesenhaufen Zahl von Blasen. Das ist eine ganz andere Öffentlichkeit, völlig fragmentiert. Aber was dieses Buch rüberbringt und was auch wichtig ist, dann eben erinnert zu werden, ist, dass den Leuten um was ging. Das war kein Job einfach nur, das waren Überzeugungstäter, das waren teilweise Besessene. Und das bekommen wir eben in diesem Buch geliefert, also was Popjournalismus mal sein könnte, nämlich ein Lebensentwurf. Und das, würde ich sagen, kann man eben auch dann mitnehmen aus diesem Buch.
Gegenwart machen. Eine Oral History des Popjournalismus von Erika Tomalla. Mit all den genannten Protagonisten, offensichtlich spannendes Buch, erschienen im Schöffling Verlag, 36 €, und vorgestellt von unserem Kompressor-Redakteur Hartwig Fenz. Danke dir.
Danke dir.
Los Angeles ist für viele immer noch der Sehnsuchtsort. Trump, Amerika, hin oder her. Hier ist der heißeste Scheiß am Start, die Straßen breit, die Pools gigantisch. Vorausgesetzt, man hat eben die nötige Kohle und zieht sich rechtzeitig auch was durch die Nase, bevor es dann doch alles vielleicht eklig oder dekadent erscheint. Die neue HBO-Serie I Love LA zeigt genau das, was die junge, hyperventilierende TikTok-Community sehen will, entwickelt von Social-Media-Star Rachel Sennott, die man aus Filmen wie Baby Shiva und Bottoms kennen kann.
Those kind of people have this like endless ambition.
Sucks the hangover right out of it.
They want success and money and like a nice house and all these things. Yeah. It's fucking iconic. You know what? You do have a pretty good boyfriend.
With a perfect dick.
I like that.
I Love LA. Abgründe und Atemlosigkeit. Kulturwissenschaftlerin Vera Klocker hat sich die Serie für uns angeschaut. Hallo.
Hallo.
Erstmal ein paar Worte zur Handlung.
Ja, im Zentrum der Geschichte steht die Protagonistin Maya, gespielt von Rachel Sennett, und ihre dysfunktionale Freundesgruppe, die alle so Ende 20, Anfang 30 sind und versuchen, in L.A. groß rauszukommen. Und die Erzählung setzt an dem 27. Geburtstag von Maya an. Sie wohnt dann noch mit ihrem netten, aber auch so ein bisschen 0815-Boyfriend in derselben Wohnung wie seit vielen Jahren und arbeitet in einer Kreativagentur und möchte jetzt unbedingt befördert werden an diesem Tag.
Luck is just when preparation meets opportunity. Hustle until your idols become your rivals.
Maya,
I am more than ready for the junior manager track.
Oh, promotions. They're so tough.
Yeah.
It's like so tricky.
Dylan, you will not believe the fucking day that I just had. At my house.
Crazy.
Ja, Maya hat das Gefühl, dass alle um sie herum erfolgreicher sind und vor allem ihre alte Jugendfreundin Tallulah, mit der sie eine sehr ambivalente Beziehung hat. Und diese sehr charismatisch und chaotisch inszenierte Tallulah, die wirklich toll verkörpert wird von der Schauspielerin Odessa Azion, kommt an Mayas Geburtstag zurück in ihr Leben und bringt die Geschichte dann so ins Rollen. Tallulah ist nämlich als Influencerin gar nicht so erfolgreich, wie Maya gedacht hat. Und Maya beginnt jetzt, Tallulah zu managen, weil Managerin ist der Beruf, den sie quasi werden möchte oder zu dem sie befördert werden möchte.
Und was sind das für Figuren? Also wie werden diese Beziehungen dann genau erzählt? Das Ganze ist ja recht atemlos, wie ich sagte.
Ja, genau. Also wir sehen so verschiedene Archetypen aus L.A. Neben der Influencerin Tallulah und der ehrgeizigen Maya, die es eben weit bringen möchte, gibt es noch Charlie, einen unsicheren, queeren Celebrity-Modestylisten, der von Jordan Firstman gespielt wird. Jordan Firstman ist ganz interessant. Der ist während der Pandemie mit seinen sogenannten Impressions bei Instagram sehr bekannt geworden und arbeitet jetzt auch immer mehr als Schauspieler und bald auch Regisseur. Und dann gibt es noch die Freundin Alani, die spielt ein Nepo-Baby, also so einen anderen LA-Archetyp. Und die wird von Tu Whitaker gespielt, also einem echten Nepo-Baby. Sie ist die Tochter von Forrest Whitaker.
Was ist ein Nepo-Baby? Muss man vielleicht wissen.
Nepo-Babys sind die Kinder von zum Beispiel berühmten Stars, die dann wiederum von diesem sozialen Kapital der Eltern profitieren können und leichter in Berufe zum Beispiel einsteigen können, viele Privilegien haben.
Alles klar.
Ja, und das Spannende ist, dass eigentlich alle Figuren von Ego, Unsicherheiten und einem extrem Erfolgshunger getrieben werden, miteinander in Konkurrenz stehen und intrinsisch auch wissen, dass sie im Haifischbecken L.A. miteinander konkurrieren. Ja, und besonders stark ist da diese Frenemy-Beziehung, also diese Mischung aus Freundschaft und Feindschaft zwischen Maya und Talua inszeniert. Das ist teilweise auch wirklich schmerzvoll beim Zuschauen, weil es so viel um Konkurrenz und auch emotionale Übergriffigkeit zwischen Frauen geht. Und diese ganze Beziehung erinnert so sehr an Diskurse um Toxic Femininity, also daran sozusagen, was es für destruktive weibliche Verhaltensweisen gibt, die in Abhängigkeit zum patriarchalen System stehen. Und das macht die Serie eigentlich ziemlich interessant.
Und das Ganze wird auch ziemlich genial, denke ich, von Rachel Sennott verkörpert, also glaubwürdig sozusagen. Wie macht sie das? Was ist das Besondere an ihr?
Ja, Rachel Sennott ist bislang vor allem in Erscheinung getreten als Schauspielerin. Sie ist bekannt geworden mit dem Arthouse-Film Shiva Baby und Buttons, wo sie auch mitgeschrieben hat. Aber sie ist eben auch Celebrity und It-Girl, die auch außerhalb ihres Schauspielerentums jetzt so als Internet-Persona eben sehr bekannt ist. Sie hat angefangen auf Twitter, auch als Comedian, und da hat sie so eine gewisse Fanbase schon entwickelt. Und bekannt geworden wirklich ist sie 2019 mit ihrem 18-sekündigen Instagram-Video, in dem sie so eine Parodie auf L.A. gemacht hat.
Come on, it's L.A. What? It's L.A. I'm addicted to drugs. We all are. If you don't have an eating disorder, get one, bitch.
Ja, dieses kurze Video ist viral gegangen. Bis heute ist es sehr bekannt. Und in diesem kurzen Bit kristallisiert sich eigentlich schon so ihr Comedy-Stil, den sie auch in I Love L.A. treu bleibt. Sie hat so eine ganz besondere Art zwischen Delulu-Sein, also Delusional-Sein, extrem Internet-affin-Sein sozusagen. Das kommt auch in dieser Serie sehr viel vor. Sehr viele Anspielungen, teilweise auf so Mikrotrends, die wir aus den sozialen Medien kennen. Dann ist sie sehr chaotisch, hat eine wahnsinnige Ich-Bezogenheit und antwortet immer auf so eine wahnsinnig selbstzentrierte Art. Die Serie wurde in L.A. und Hollywood auch sozusagen als Arbeitstitel immer so Untitled Rachel Sennott Project genannt. Und ich finde, das zeigt es eigentlich schon gut. Es gibt so eine totale Personenzentriertheit, was auch interessant ist, weil man die Serie auch als Teil der Creators Economy beschreiben könnte, die den Serienmarkt gerade aufwirbelt.
Mhm. Da müssen wir vielleicht klären, was dieser Begriff genau meint, Creators Economy.
Ja, im Moment verändert sich das Geschäftsmodell und die Produktionsweise von Serien extrem. Und im Moment gibt es eben ganz viele Creator aus dem Social-Media-Bereich, die in den Bereich der Serie vordringen. Das heißt, traditionell wurden Serien ja vor allem von Studios und Sendern entwickelt, die dann AutorInnen und SchauspielerInnen engagiert haben. Und im Creators Economy Modell geht es darum, dass Creator mit bestehender Community ihre eigenen Serien entwickeln. Da gab es auch ganz interessante Beispiele aus den letzten Jahren. Die bekanntesten Beispiele sind vielleicht der Influencer Mr. Beast und die Show Beast Games von 2024 auf Prime Video oder die koreanische Netflix-Serie The Influencer von 2024, wo InfluencerInnen in einem Reality-Format gegeneinander antreten. Und das sind so Produkte, wo eben ganz viel Reichweite von Creators aus dem Social-Media-Bereich versammelt werden. Das heißt, die Serien haben dann sowas wie eingebaute Reichweiten und Publikums eigentlich schon.
Davon vermuten, dass also in Zukunft diese Art der Arbeit und mehr solcher Serien dann in dem Stil zu erwarten sind?
Ja, ich vermute auf jeden Fall, dass wir mehr von diesen Serien sehen werden. Einfach, weil sie das Risiko für die Streamer ein bisschen kleiner macht. Weil diese Personen ja sehr bekannt sind und direkt so eine Art von großem Publikum und viel Reichweite eben mitbringen. Und ich finde, dass man erzählerisch auch sieht, bei I Love LA, wie das zum Problem werden kann. Die Figuren bewegen sich teilweise nämlich sehr eng an diesen Internet-Personalities. Das ist auch wichtig im Sinne der Creators Economy, wo die Personen eben authentisch sein müssen, weil das Publikum schaut ja dann auch diese Serien, weil sie zum Beispiel diese Internet-Personas sehen wollen. Und dadurch hatte ich manchmal den Eindruck, dass man wie kurze Social-Media-Bits aneinandergereiht sieht, die jetzt sozusagen zusammen eine Serie ergeben, aber eigentlich es nicht so sehr anbieten, dass man über einen längeren Zeitraum mit den Personen fühlt. Am Anfang, in den ersten zwei Folgen, fand ich es zum Beispiel schwierig, da mitzufühlen. Das muss man aber sagen, wird dann auch besser.
Ich glaube, man kann sich jetzt wirklich ein ganz gutes Bild davon machen, inwiefern das eben wirklich auf diese sehr, sehr junge Generation und Social-Media-affine Generation eben zugeschnitten ist. Spannende Hintergründe, werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. I Love LA mit Social-Media-Star Rachel Sennert in Deutschland auf der Streaming-Plattform Wow zu sehen. Und das war unsere Kritikerin Vera Glocke. Ich bedanke mich.
Dankeschön.
Das Erinnern an den Holocaust muss ja immer wieder neu gelernt werden. Jede Generation einen eigenen Zugang entwickeln auch. Das zeigt sich zum Beispiel im Film. Denn Meilensteine wie Claude Lanzmanns Doku Shoah von 1985 sind heute zwar aktuell wie nie, aber eben doch vor langer Zeit gedreht, schwerer vermittelbar als etwa neuer fiktional verarbeiteter Stoff wie zum Beispiel Zone of Interest. Die Zeitzeugen sind inzwischen ja fast alle tot. Also die öffentliche Erinnerungskultur muss bald ganz ohne sie auskommen. Christian Berndt jetzt über die Verarbeitung der Judenvernichtung im Film damals und heute.
761. 761. Schneller. Arbeitsfähig.
761.
Arbeitsunfähig.
Der Lagerarzt erklärt Häftlinge für arbeitsfähig oder arbeitsunfähig. Zweiteres bedeutet den Gang in die Gaskammer. Der Holocaust-Überlebende und jüdische Filmproduzent Arthur Brauner hatte mit Morituri 1948 den ersten deutschen Spielfilm realisiert, der Spielszenen aus einem Vernichtungslager zeigt. Aber im Kino floppte der Film und Brauner wurde als Nestbeschmutzer beschimpft.
Ich finde den Namen Arthur Brauner dabei natürlich sehr wichtig, weil der ja in seiner gesamten Produzentenkarriere immer wieder solche Filme ermöglicht hat. Also immer wieder KZ-Szenarien hat inszenieren lassen, um diese Erinnerungskultur zu pflegen.
Aber damit steht Brauner lange alleine auf weiter Flur im deutschen Film, so der Mainzer Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker. Mit dem Holocaust will man sich in der frühen Bundesrepublik nicht beschäftigen. Stattdessen pflegen selbst Filme wie Die Mörder sind unter uns von 1946 den Mythos von den Deutschen als Opfer. Auch im Film der DDR rücken die jüdischen Opfer eher in den Hintergrund. Stattdessen ist das Schicksal verfolgter Sozialisten zentral. Erstaunlicherweise bleibt das Thema auch im neuen deutschen Film unterbelichtet, obwohl er in den 60er Jahren mit dem Anspruch antritt, die deutsche Vergangenheit kritisch zu beleuchten.
Ich glaube, dass da einfach eine Scheu bestand, die darauf basiert, dass man sich schon als Nachfahre des Tätervolkes begriffen hat und dann tatsächlich eher andere Aspekte der Täterschaft erstmal angehen wollte.
Eine Ausnahme im deutschen Kino ist in den 70er Jahren der DDR-Film Jakob der Lügner über ein polnisches Ghetto unter deutscher Besatzung. Zum Wendepunkt für die filmische Aufarbeitung wird 1978 die US-amerikanische Fernsehserie Holocaust. Sie schildert den Weg einer deutsch-jüdischen Familie von der Ausgrenzung bis hin zur Ermordung im Vernichtungslager.
Zieht eure Sachen aus. Ihr kommt jetzt unter die Dusche. Macht schon.
In der Bundesrepublik markiert die Serie den Beginn der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Zugleich stößt sie auch auf Kritik. Der französische Dokumentarfilmer Claude Lanzmann argumentiert, das Grauen des Holocaust sei nicht abbildbar und dreht den neunstündigen Dokumentarfilm Shoah.
Die Frauen im Schlauch, die mussten warten. Die hörten die Motoren der Gaskammer. Vielleicht hörten sie auch die Leute in den Gaskammern schreien und beten. Wenn sie da gestanden sind, kam die Todesangst.
Lanzmann interviewt Holocaust-Überlebende und Täter, ohne auch nur eine einzige Archivaufnahme zu verwenden. Der Film gilt als Meilenstein der filmischen Aufarbeitung, erreicht aber bei weitem nicht die öffentliche Wirkung der Serie Holocaust. Im deutschen Kino bleibt das Schicksal der Juden dagegen weiterhin im Hintergrund. Filme wie Das Boot oder Lili Marleen zeigen eher das Leid deutscher Soldaten im Krieg. 1993 wird Steven Spielbergs Film Schindlers Liste zum weiteren Meilenstein der Erinnerungskultur, in dessen Folge Filme entstehen, die das Grauen der Vernichtungslager in aller Drastik zeigen, wie zum Beispiel Die Grauzone.
Und dann gibt es natürlich eben diese experimentellen Zugänge, die man mit Filmen wie Zone of Interest, der ja diese Art der Überwachungskamera-Ästhetik hat, also die Statik und dieses Echtzeiterleben und dabei sein auf eine ganz verstörende und beklemmende Weise.
Aber während Filmschaffende in der Auseinandersetzung mit dem Holocaust einen neuen filmischen Zugang wie in Zone of Interest entwickeln, verliert der Kinofilm als Vermittlungsinstrument gerade bei Jüngeren an Bedeutung. Stattdessen sind serielle und kürzere Filmformate in sozialen Medien wichtiger geworden. Trotzdem setzt Stiegel-Egger bei der Filmbildung darauf, die Sehgewohnheiten von Jüngeren zu fordern.
Von daher scheint es mir sehr wichtig zu sein, dass gerade diese aktuelleren experimentellen Zugänge, Filme wie Holofiction von Kosakowski oder ein vielleicht auf den ersten Blick spröder Film wie Die Ermittlung nach Peter Weiß von R.P. Kahl, dass solche experimentellen Zugänge durchaus thematisiert werden, weil sie Herausforderungen darstellen, weil sie eine Länge haben, die uns zwingt, uns über mehrere Stunden damit auseinanderzusetzen, was immer einen bewusstseinssteigernden Effekt hat.
Neue filmische Zugangsformen zu finden wird auch deswegen wichtiger, weil das Interesse für die Erinnerungskultur schwindet, meint Stiegel-Egger.
Ich biete ja seit 20 Jahren Seminare zu Holocaust und Film an und bin dabei von 40 Leute auf potenziell vielleicht 4 oder 5 in der Nachfrage gestoßen.
Und hinzu kommt, dass Filme über den Holocaust neuerdings gerade bei Jüngeren auch auf Ablehnung stoßen, weil sie in Zusammenhang mit Israel und dem Nahostkonflikt gesetzt werden und Israel für viele zum Feindbild geworden ist. Filmveranstaltungen zum Thema Holocaust finden inzwischen nicht selten unter Polizeischutz statt. Und mit der AfD erreicht eine Partei Mehrheiten, die das Erinnern an den Holocaust eine Schande nennt. Die deutsche Erinnerungskultur erweist sich brüchiger als erwartet.
Holocaust im Film. Christian Berndt hat diesen Beitrag gemacht.